Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von der Wiege bis zur Bahre, der soziale Podcast. Schön, dass Sie sich heute wieder für uns Zeit nehmen. Das Thema, dem wir uns in der kommenden plus-minus halben Stunde widmen wollen, dreht sich auch diesmal wieder rund um Kinder. Allerdings nicht so wie in unserer letzten Ausgabe um das Wohl von Kindern in Vollbetreuung, sondern um die Betreuung von Kindern in Kinderkrippen. Wir, das sind Astrid Peer, Geschäftsführerin vom Dachverband Selbstorganisierte Kinderbetreuung Tirol und Sprecherin der Plattform Kinderbetreuung Tirol. Herzlich willkommen, Astrid.
Hallo und danke für die Einladung.
Birgit Schröder, Leiterin des Hochschullehrgangs Führungsmanagement in Kinderbildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen an der Pädagogischen Hochschule Tirol sowie Leitung der Kinderkrippe in Mutters. Danke, dass du dir für diesen Austausch heute Zeit nimmst, Birgit.
Hallo, schön, dass du dabei sein darf.
Und Daniela Volker, Leiterin des Bereichs Kinderkrippen der Innsbrucker Soziale Dienste GmbH. Herzlich willkommen auch dir, Daniela.
Hallo, freue mich sehr über den Austausch.
Mein Name ist Tom Strickner. Dass bei uns mit der Technik alles klappt, dafür sorgt auch diesmal Ben Raneburger. Ja, und last but not least darf ich unsere HörerInnen da draußen begrüßen. Schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Ich bin davon überzeugt, dass auf euch eine spannende, unterhaltsame und informative halbe Stunde wartet. Also starten wir gleich in medias res. Und wir beginnen mit Frieda. Es gibt wohl wenige Themen, über die in den letzten Wochen und Monaten politisch mehr diskutiert wurde. Frieda ist eine digitale Anmeldeplattform des Landes Tirol, über die Eltern ihren Bedarf für Kinderbetreuungsplätze anmelden können. Frieda soll dabei helfen, jenen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung umzusetzen, den die Tiroler Landesregierung im September 2023 beschlossen hat und der ab dem heurigen Herbst in Kraft ist. Demnach steht jedem Kind in Tirol ab dem zweiten Geburtstag ein Kinderbetreuungsplatz zu. Frieda soll für Fairness und Transparenz bei der Platzvergabe sorgen und Frieda soll die Verwaltung digitalisieren. Bis Ende Jänner konnten die Familien auf der Plattform ihren Bedarf anmelden. Im Februar starteten die privaten Einrichtungen in Tirol mit der Platzvergabe. Seit März läuft laut Landesrätin Cornelia Hagele die Vergabe bei den öffentlichen Anbietern. Hören wir einmal kurz rein, wie Tirols Landeshauptmann Anton Mattle das Projekt Stand heute beurteilt.
Tirol hat etwas zustande gebracht, über das sich kein anderes Bundesland drüber getraut hat. Wir setzen das Recht auf Kinderbildung und Kinderbetreuung ab dem zweiten Geburtstag um und ein erster großartiger Erfolg. Die digitale Anmeldeplattform Frieda wurde von 11.000 Familien genutzt, um ihre Kinder anzumelden.
Astrid, der Herr Landeshauptmann spricht im Zusammenhang von Frieda von einem großartigen Erfolg. Teilst du als Sprecherin der Plattform Kinderbetreuung Tirol seine Einschätzung?
Also durch die Einführung von Frieda ist es erst einmal gelungen, dass man sieht, wie hoch der Bedarf an Plätzen wirklich ist.
Das ist schon mal ein Erfolg, oder?
Das ist ein erster Riesenerfolg. Und somit sehen diese Plätze auch nicht nur die Gemeinde, sondern auch das Land, was einfach extrem positiv ist. Der zweite Teil ist, dass man einfach den Bedarf so gut versucht zu decken, dass man nicht nur Eltern, die arbeiten oder in Ausbildung sind, einen Platz gibt, sondern auch Eltern, die aus sozialen Gründen einen Platz brauchen, zum Beispiel, weil Spracherwerb wichtig ist fürs Kind. Oder weil die Familie entlastet werden muss oder weil soziale Kontakte notwendig sind. Das heißt, ich finde auch, Frieda ist ein super Tool. Es hat schon durch die schnelle Umsetzung Startschwierigkeiten gegeben und das hat Unsicherheit hervorgerufen bei Eltern und Trägern, aber das ist immer so. Wenn es was Neues gibt, gibt es erst Unsicherheiten und dann kann sich Gutes entwickeln. Also ja, ich möchte die Frage beantworten. Ich teile die Meinung des Landeshauptmanns, dass Frieda zum Erfolg führen wird.
Es würde mir direkt überraschen, wenn es bei den Kinderkrippen keine Kinderkrankheiten geben wird. Daniela, die ISD ist mit derzeit 11 Kinderkrippen in Innsbruck bei insgesamt rund 60 Kinderkrippen im Stadtgebiet doch eher ein größerer Player auf dem Gebiet. Wie bist du mit dem Start von Frieda zufrieden?
Wir haben uns im Vorfeld sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt und wir sind sehr zufrieden. Wir haben auch Einschulungen und Informationen vom Land bekommen, die sehr hilfreich waren auch für den Start. Die Plattform funktioniert gut. Es gibt natürlich kleine Kinderkrankheiten, die ausgebessert werden, auch laufend und in Zukunft noch. Da haben wir die Rückmeldung auch vom Land gekriegt. Was wir ganz stark gespürt haben, das ist die Verunsicherung auch der Eltern über Abläufe, wann sie Rückmeldung bekommen, wie die Rückmeldung vonstatten geht. Und das hat von unserer Seite einfach auch sehr viel Aufklärungsbedarf bedeutet.
In unserem Vorgespräch, das ich ja mit all unseren Expertinnen da, die eingeladen werden, für hast du mir verraten, dass bei der ISD zuletzt rund 300 Anmeldungen für die 100 zu vergebenden Plätze einlangten. Das heißt, 2/3 der Platzwünsche konnte man damals nicht erfüllen. Hat sich damit Frieda was verändert, verbessert?
Ja, das stimmt. Also wir haben sehr viele Absagen machen müssen. Was wir nicht gesehen haben, war, was mit den Eltern passiert ist, ob sie wo in anderen Einrichtungen Platz kriegen. Das ist jetzt natürlich mit Frieda viel transparenter. Die Änderung, was wir dieses Jahr spüren, ist, dass die Anzahl der Anmeldungen für Erstwunsch Kinderkrippen in ISD deutlich zurückgegangen sein auf 150, also eine Halbierung eigentlich. Und das bedeutet dann, dass wir auch weitaus weniger Eltern absagen müssen, also starke Reduktion, und das sehen wir positiv, auch wenn wir gerne hätten, dass wir niemanden absagen müssten.
Mhm. Absagen, Platzvergabe und so weiter, Birgit, bei euch ist das noch nicht ganz so Thema oder nicht ganz so dramatisch, glaube ich, nicht ganz so ein Problem, denke ich, oder? Da ist immer so ein bisschen ein Nullsummenspiel gewesen, mit dem die Platz wollten und den Plätzen, die zur Verfügung standen sind.
Ich muss sagen, ja, wir sind da wirklich sehr gesegnet. Die Kinderkrippe Mutters ist 2013 eröffnet worden und bis Stand heute, also gestern hatte ich wieder Anmeldung für kommendes Jahr, habe ich noch wirklich tatsächlich keinem Kind, keiner Familie absagen müssen.
Habt ihr da ein bisschen den Vorteil, dass ihr variieren könnt, bedarfsorientiert agieren könnt, relativ schnell?
Das ist wirklich tatsächlich eine große Hilfe, wenn die Verbindung zum Träger gut funktioniert, wenn Räumlichkeiten vorhanden sind, wenn die Rahmenbedingungen passen, dann kann ich auch mal über ein Jahr eine dritte Gruppe installieren oder auch über mehrere Jahre und kann sie dann wieder weggeben, wenn ich sie nicht brauche. Das ist aber wirklich eine sehr hohe Flexibilität, die hat natürlich nicht jede Einrichtung zur Verfügung. Gell?
Also wenn ihr euch zuhört, dann höre ich im Großen und Ganzen ja eine gewisse Grundzufriedenheit mit Frieda raus. Auch bei den politisch Verantwortlichen ist es zu spüren, wobei die zuständige Landesrätin Cornelia Hagele sich durchaus kritisch gibt und darauf hinweist, dass hinsichtlich der gewünschten Umsetzung zwar bereits viel als erledigt abgehakt werden kann, aber doch noch einiges zu tun ist. Hören wir mal kurz rein, wie sie es beurteilt.
Ein paar Aufgaben haben wir natürlich noch zu erfüllen. Da geht es zum Beispiel um die einheitliche Tarifgestaltung. Wir sind in Gesprächen mit den Gemeinden, mit den privaten Trägern. Wir wollen, dass die Tarife in Tirol harmonisiert sind. Da machen wir Anreizsysteme für die Einrichtungen und schauen eben, dass wir da aufeinander zugehen. Und ich bin guter Dinge, dass das in nächster Zeit auch passieren wird.
Astrid, die Frau Landesrätin spricht von einer Harmonisierung der Tarife. Was genau meint sie damit?
Also dazu muss man erklären, es gibt drei Einnahmen für einen Träger. Es gibt die Landesförderung, die Gemeindeförderung und die Elternbeiträge. Die Landesförderungen sind für alle Träger gleich hoch, egal ob jetzt öffentlicher oder privater Träger. Aber die Gemeinden fördern unterschiedlich hoch. Das heißt, je mehr eine Gemeinde fördert, desto weniger zahlen die Eltern.
Und wir wissen alle, die Gemeinden können nicht alle gleich viel fördern, gell?
Ja, das ist prinzipiell natürlich ein Problem von den Gemeinden. Aber nachdem es nur diese drei Parteien gibt, ist es ein offenes Spiel, wer was zahlt und wer, für wen was übrig bleibt. Mhm. Und Harmonisierung, um das zu erklären, meint die Landesrätin damit, dass sie sagt, einen Richtwert von 1,20 Euro Elternbeitrag pro Stunde ist für sie wünschenswert. Und da haben wir schon noch ein bisschen was zu gehen. Es gibt manche Gemeinden, die fördern schon top, da gibt es gar nichts. Aber bei einigen Gemeinden ist schon noch Luft nach oben.
Es kann ja zum Beispiel sein, nehmen wir das Beispiel in Innsbruck, den Kugelfangweg her, wo auf der östlichen Seite Ruhm liegt und auf der westlichen Seite Innsbruck liegt. Da kann es durchaus sein, dass man für einen Betreuungsplatz auf der westlichen Seite des Kugelfangwegs als Elternteil weniger zahlen muss, als wenn man auf der östlichen Seite des Kugelfangwegs lebt?
Also in dem konkreten Fall ist es so, dass die Preise tatsächlich sehr gleich sind. Aber du hast recht, es kann von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich sein. Und dann kommt es unter Umständen auch zu so kuriosen Situationen, wie du erklärt hast. Aber wenn wir uns jetzt einfach nur Innsbruck anschauen, da gibt es ja auch sehr viele private Einrichtungen und da sind die Tarife sehr, sehr unterschiedlich.
Ja, du sagst es, selbst im Stadtgebiet von Innsbruck kann es passieren, dass von unterschiedlichen Einrichtungen unterschiedliche Angebote quasi am Tisch liegen für die Eltern bzw. unterschiedliche Selbstbehalte zu berappen sind. Seitens der Landesregierung gibt es ja nur die Empfehlung der Höhe des Selbstbehalts. Astrid, wäre es für die wünschenswert gewesen, das verbindlich vorzuschreiben?
Also es ist ja so, dass in anderen Bundesländern gibt es bereits harmonisierte Elternbeiträge. Dort überall hat das Land gesagt, wir zahlen dann mehr, wenn die Gemeinden auch mehr zahlen. Hat überall funktioniert. Tirol geht jetzt einen anderen Weg. Das Land wollte einfach die Gemeinden nicht überfordern. Und deswegen ist die Lösung jetzt der Landesregierung, dass sie ihre Förderungen ohne Bedingungen erhöhen. Und zwar schon ab 2027 bekommt jede Kinderkrippe, jeder Kindergarten und Hort mehr Förderungen vom Land. Und zusätzlich nur ein kleines Zuckerle, wenn man die Elternbeiträge wirklich senkt, ab 2027 gibt es noch ein bisschen mehr vom Land. Das heißt, das Land vertraut darauf, dass die Gemeinden auch die Förderungen erhöhen und somit die Leistbarkeit von Kinderbildung ernst nehmen.
Ich weiß ja, dass sich viele Eltern in Zeiten wie diesen über ständig steigende Kosten nicht nur ärgern, sondern dass sie ein Problem damit haben und das oftmals zu Recht. Da kommen einem 300 Euro oder sogar mehr, die man für einen Kindergartenplatz zu zahlen hat, als Selbstbehalt natürlich unglaublich viel und unglaublich teuer vor. Die 300 Euro sind aber am Ende des Tages trotzdem nur ein Bruchteil von dem, was so ein Kindergartenplatz kostet, oder?
Das ist eine sehr berechtigte Frage und viele Eltern sind tatsächlich überrascht, wenn sie hören, wie sich die Kosten von einem Krippenplatz zusammensetzen. Der Elternbeitrag deckt nämlich tatsächlich nur einen geringen Teil der Kosten ab. Größter Kostenfaktor in Kinderkrippen ist natürlich das pädagogische Personal. Für diese Betreuung braucht es wirklich tatsächlich ausgebildete Fachkräfte sowie Assistenzpersonal. Und gerade bei diesen sehr jungen Kindern ist der Betreuungsschlüssel auch sehr niedrig angesetzt. Das bedeutet, dass eine Fachkraft nur einen relativ kleine Anzahl an Kindern betreut, damit diese individuelle Begleitung, Pflege und Bildungsarbeit auch gut möglich ist. Und was dann noch dazu kommt, ist natürlich, sind die Sach- und Betriebskosten von der Einrichtung generell.
Zum Beispiel wahrscheinlich unterschiedlich von Gemeinde zu Gemeinde, gell? Also was Mietkosten angeht, zum Beispiel für die Gebäude und so weiter, ist ja. Es auch sehr unterschiedlich, ob ich jetzt im Land draußen bin oder ob ich im Zentrum von Innsbruck beispielsweise eine Liegenschaft anmieten muss.
Es ist auch eine Ressourcenfrage. Nicht hat die Gemeinde oder hat Stadt Innsbruck, haben die noch Räume übrig und wem gehören die eben? Wie viel muss ich da zahlen? Was muss ich da auch investieren in Erhaltung oder in Renovierungskosten? Gell? Und dann spielt nur Energie, Reinigung, Raumausstattung, Spiel, Lernmaterial sowie auch der Verwaltungsaufwand eine große Rolle.
Ich habe mal gehört, dass der Betreuungsplatz, der Kinderbetreuungsplatz so im Monat um die 800 bis 1000 Euro ausmachen soll, je nachdem einfach, wo sich die Kinderkrippe befindet, beziehungsweise was für Rahmenbedingungen vorherrschen. Wenn man sich jetzt die Spanne anschaut zwischen den 300 Euro Selbstbehalt und diesen 800 beziehungsweise 1000 Euro, die dann der Platz kostet, weiß man, dass die öffentliche Hand durchaus ihren Teil auch zu stemmen hat und stemmt. Lassen wir Frieda jetzt mal kurz hinter uns. Der Bereich Kindergärten hat ja doch noch ein paar andere Themen auch noch, die zur Diskussion einladen. Zum Beispiel das Thema Personal. Birgit, gibt's genug Personal am Markt, um den Bedarf zu decken? Haben wir genug?
Es erholt sich Gott sei Dank wieder. Also es hat sich stark verändert die letzten Jahre. Als ich 2014 im Krippenbereich tätig geworden bin, da war noch gute Zeit in Sachen Personal. Da sind wir auf Pädagogen oder Pädagoginnen, seien ungefähr 15 Bewerbungen eingegangen. Für Assistenzpersonal so rund 25, 28 Bewerbungen pro Stelle.
Auf eine Stelle?
Auf eine Stelle, okay. Ja. Da haben wir echt fest Glück gehabt. Da hat man gut auswählen können. Das ist dann die letzten Jahre, hat sich das dramatisch verändert. Also da hat man wirklich zu tun gehabt, dass man überhaupt noch Bewerbungen kriegt, dass man auswählen kann.
Da hat er zuletzt jetzt eine Kampagne dazu beigetragen, dass das wieder besser geworden ist, oder Astrid?
Das ist die Kampagne Wir sind elementar und die ist von der Plattform Kinderbetreuung Tirol gestartet worden und auch wirklich von der öffentlichen Hand und von diversen Seiten unterstützt worden. Und Ziel dieser Kampagne war, das Berufsbild wieder vor den Vorhang zu holen und zu zeigen, dass es eine schöne Tätigkeit ist, die auch sehr gewinnbringend ist. Und das war uns ganz wichtig und ich denke, wir haben da auch Erfolg gehabt.
Ja, ich glaube, das habe ich auch so rausgehört. Also es sind jetzt auf jeden Fall auf eine offene Stelle wieder mehr BewerberInnen vorhanden, oder?
Spürt man tatsächlich.
Ja, wobei das Gendern können wir, glaube ich, in dem Bereich lassen. Also von BewerberInnen, glaube ich, ist momentan relativ wenig die Rede. Daniela, ich weiß, bei der ISD ist es so, dass 90 MitarbeiterInnen im Dienst sind und von diesen 90 sind 2 männlich. Ist Kinderbetreuung generell weiblich?
Das ist es definitiv. Das sehen wir auch, dass sehr, sehr wenig männliche Bewerbungen eintreffen und das liegt an verschiedenen Gründen.
Ich wollte gerade fragen, woran liegt's? Warum melden sich keine Männer? Ist es zu schlecht bezahlt?
Ich glaube, dass das gar nicht das größte Thema ist. Das allergrößte Thema ist, dass es einfach Vorbehalte gibt von Einrichtungen, Trägern und auch Eltern. Wir kriegen auch Anrufe von potenziellen pädagogischen Fachkräften oder Assistenzkräften, die fragen, sollen wir überhaupt die Ausbildung machen? Haben Männer überhaupt Chancen, eine Stelle zu kriegen? Und auch, wir kriegen auch Rückmeldungen, dass es sehr schwierig ist, für männliche Bewerber einfach eine Stelle zu kriegen. Und da haben wir sicher noch ganz viel Arbeit zu leisten.
Also eine Stigmatisierung von Männern in dem Berufsfeld. Ich denke mal, dass vermutlich auch so Skandale oder Geschichten, wie es rund ums SOS Kinderdorf zuletzt gegeben hat, beziehungsweise auch, wie man in den Medien immer wieder aus Amerika mitkriegt, die Causa Epstein, dass die nicht wirklich dazu beitragen, dass das Vertrauen in männliche Betreuungskräfte steigt, oder?
Das ist sicher so. Und ich habe auch genau zu dem Fall eine konkrete Anfrage von einem Bewerber gehabt. Gibt es überhaupt eine Chance, jetzt, wo diese Skandale da sein, als Mann nur Fuß zu fassen in dem Bereich? Und der war einfach auch sehr, sehr traurig, dass das wahrscheinlich ein großer Grund sein wird, warum er keine Stelle kriegen könnte.
Also ich möchte da Lanze für die Männer brechen. Wir sind nicht so, hat einmal unser Bundespräsident in einem anderen Zusammenhang gesagt. Also ich glaube, dass das Gros der Männer definitiv nicht so ist, wie es damit untertargestellt wird. Ja.
Ich würde da gerne dazu sagen, wir wollen Männer schon dazu ermutigen, sich für den Beruf zu entscheiden und sich auch bei uns zu melden. Wir nehmen sehr gern männliche Bewerber auf und wir haben auch gute Erfahrungen gemacht und wir sehen es auch als Bereicherung für die Kinder und auch für die Teams. Also bitte bewerbt euch, bitte macht die Ausbildung.
Wenn wir gerade beim Personal sind, es gibt ja, soweit ich weiß, 2 Berufsgruppen, die dazu berechtigt sind, in der Kinderkrippenbetreuung zu arbeiten. Auf der einen Seite gibt es die pädagogischen Fachkräfte und auf der anderen Seite die pädagogischen Assistenzkräfte. Astrid, was die Ausbildung angeht, wo liegt da der Unterschied zwischen diesen 2 Gruppen?
Die Ausbildung zur Fachkraft ist natürlich viel intensiver und länger, weil die Fachkraft, die im Endeffekt dann mehr pädagogisches Wissen haben muss, um die Gruppenleitung auch übernehmen zu können und die Verantwortung in der Gruppe tragen zu können.
Also die Führungskraft quasi.
Genau, sie ist die Leitung der Gruppe. Und die Assistenzkraft unterstützt sie dabei.
Okay, wenn man so die Ausbildungswege sich anschaut, ich glaube, es hat früher nur diese eine Ausbildung gegeben, die 5-jährige Ausbildung BAföG mit Matura. Jetzt gibt es ja den 2-semestrigen Hochschullehrgang, es gibt das Studium der Elementarpädagogik auf Bachelorniveau, es gibt die Ausbildung im Rahmen vom Dachverband, manche sogar im Hybridmodus, also teils online, teils vor Ort. Es hat sich also extrem viel getan. Eine Lehre gibt es aber noch nicht. Angesichts der Tatsache, dass man die meisten Ausbildungswege erst mit 17 oder 18 Jahren starten kann, wäre da eine Lehre nicht auch wünschenswert?
Also wie du sagst, Tom, es gibt jetzt viele verschiedene Ausbildungswege. Da ist das Ausbildungsfeld hat sich stark erweitert. Es ist eine vielschichtige Sache zum Anschauen und zum Beleuchten. International ist ja der Trend der Akademisierung, zum Beispiel in den nordischen Ländern, in Italien und so weiter. Gibt es schon viele, die einen Bachelor brauchen, die einen akademischen Grad brauchen, um diese Aufgabe nachkommen zu können. Ich finde beide Sachen gut und wichtig und richtig. Man muss natürlich auch die Hierarchie anschauen. Es gibt ja Führungspersonen, Leitungen, PädagogInnen, Assistenzkräfte, was dann auch gut für wen passt. Grundsätzlich finde ich es einfach bei allen Überlegungen wichtig, dass Qualität und Professionalität im Blick behalten werden, weil die Arbeit einfach mit diesen jungen Kindern viel Fachwissen und Entwicklung, Bildung und Beziehungsgestaltung vor allem auch braucht, so wie es eh schon gesagt worden ist. Und wenn man über eine Lehre nachdenkt, ich finde das wirklich gut, dann sollte man sich auch fest Gedanken machen, wie man die Theorie gut mit der Praxis verknüpft.
Der Dachverband bietet ja auch die Ausbildung zur Fachkraft und zur Assistenzkraft an. Und bei uns ist Matura nicht Voraussetzung für die Arbeit und für die Ausbildung. Und das ist uns wichtig, dass es verschiedene Wege gibt und dass auch verschiedene Wege bleiben, um in der Elementarpädagogik auszubilden. Und unser Weg ist, dass wir berufsbegleitend die Menschen vorbereiten. Und zwar damit man das, was man in der Ausbildung lernt und in der Praxis auch umsetzen kann und dann das, was man in der Praxis gelernt hat, zu schauen in der Ausbildung, wie war das für mich, also zu reflektieren. Das ist nämlich eigentlich eine Basisqualifikation einer pädagogischen Fachkraft, die Selbstreflexion.
Mhm, danke.
Also mir ist einfach auch wichtig zu sagen, man muss vorsichtig sein, wenn man alles akademisiert und nur auf Matura-Niveau Ausbildungen anbietet, weil man dann einfach auf dem Weg viele Personen verliert, die sehr gute Eignung hätten für den Bereich, aber vielleicht gerade in irgendeinem Fach keine, also zum Beispiel Mathematik wird so stark sein, dass sie Matura schaffen. Es geht wirklich um die Qualität der Ausbildung und wie die Astrid gesagt hat, diese Praxis, die man eben berufsbegleitend sammelt. Und ich glaube, es gibt einfach für viele Menschen unterschiedliche Wege, die dorthin führen und auf der Plattform, wir sind elementar, sind diese ganzen Ausbildungswege aufgezeigt. Das heißt, wann starten sie, wer bietet sie an, was für Kosten sind da, was für Voraussetzungen, welche Förderungen. Also das sagt das Bild sehr gut und da wird da sicher für jeden was dabei sein, der wirklich gerne Kinder in ihrer Entwicklung begleiten will.
Ja, damit sind wir schon wieder fast am Ende angelangt. Zum Schluss würde ich euch noch ein kurzes Statement bitten. Fangen wir mit dir an, Daniela, an welchen Schrauben muss bei Frieda noch gedreht werden, damit das Leuchtturmprojekt des Landes am Ende des Tages auch wirklich eines ist, das über ausreichend Strahlkraft verfügt?
Ja, grundsätzlich gibt es einige kleine Schrauben, an denen gedreht werden kann und schon gedreht wird. Gerade da, was die Systemfrieda angeht, dass es einfach leichter ist im Handhaben und in der Transparenz. Für mich ein ganz großer Punkt, und das habe ich auch im Vorfeld schon angesprochen, ist, dass es für viele Eltern einfach nicht so ganz klar ist, wie der Weg ist, sehr viel Verunsicherung da war. Und da, glaube ich, müssen wir ganz viel nur aufklären, viel informieren. Und ich denke, wenn wir das gemeinsam tun, dann ist das sehr positiv. Und das ist aber auch sehr spürbar, dass alle wollen, dass es gelingt und der gemeinsame Weg gegangen wird. Und das, glaube ich, macht es auch so stark dann.
Also da ist durchaus Potenzial da.
Auf jeden Fall.
Birgit, was kann bzw. muss sich an der Ausbildung ändern, dass ein Job in einer Kinderkrippe auch für die Gen Z und das, was danach kommt, noch eine erstrebenswerte Option ist? Muss sich was ändern?
Also ich glaube nicht, dass es um den Weg der Ausbildung geht oder um die Ausbildung selber als Stellschraube, sondern ich glaube, es geht mehr darum, um das Berufsbild und dass man diese Wichtigkeit aufzeigt, dass es Anerkennung, noch mehr Anerkennung erlangt und dass da diese Kampagne, die da eh schon gestartet worden ist, dass die da ein guter Schritt in die richtige Richtung sein. Und die Generation Z, die braucht Teamkultur, die braucht Wertschätzung, die braucht gute Arbeitsbedingungen, adäquate Bezahlung, sie muss eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung sehen und es sollte eine gewisse Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben bestehen.
Also doch, die eine oder andere Aufgabe ist mit dabei. Abschließend noch zu dir, Astrid. Ich glaube, zu wissen, ich weiß eigentlich hundertprozentig, dass die Kinder in Tirol in den allermeisten Fällen in Kinderkrippen extrem gut betreut werden. Welchen Wunsch hast du an die Politik, der erfüllt werden sollte, damit die Einrichtungen in Tirol ihrem Auftrag in Zukunft in gewohnter Qualität Folge leisten können?
Ich habe sogar zwei Wünsche, nicht nur einen.
Unverschämt.
Der erste ist die Dreifachbesetzung in allen Kinderkrippen. Und auch die Dreifachbesetzung in Brennpunkt-Kindergärten und Brennpunkt-Horten.
Dreifachbesetzung muss man ganz kurz erklären. Das heißt?
Das heißt, dass wirklich drei Personen in einer Gruppe gleichzeitig die Kinder betreuen können.
Wie groß ist eine Gruppe?
In der Kindergrippe sind es 12 Kinder und in Kindergarten und Hort sind 20 Kinder
erlaubt. Also ein Schlüssel von 1:4, wer wünschenswert.
Jawohl. Und zwar auf Dauer das zu installieren und auch finanziell abzusichern. Weil wichtig ist das deshalb, damit das Personal nicht ausbrennt und damit auch Inklusion möglich ist. Und mein zweiter Wunsch ist, dass man wir in der Schule geförderte administrative Assistenz bekommen. Weil es braucht mehr Wirtschaftskompetenz in der Kinderbetreuung, damit das pädagogische Personal wieder mehr beim Kind arbeiten kann.
Ich gehe davon aus, dass sowohl Land als auch Stadt zugehört haben jetzt, beziehungsweise Gemeinden natürlich, und die Wünsche aufnehmen und auch in Zukunft umsetzen, dass dieses Leuchtturmprojekt, das ausgerufen wurde, ja am Ende des Tages die Strahlkraft kriegt, die wir uns alle wünschen. Damit sind wir endgültig am Ende der vierten Ausgabe von der Wiege bis zur Bahre, der soziale Podcast, angekommen. Danke vielmals an euch drei, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns durch eure Betreuungswelt zu führen. Und danke vielmals Ihnen da draußen fürs Zuhören. Mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe Ihnen auch. Auf Wiederhören, bis zur nächsten Folge von der Wiege bis zur Bahre, der soziale Podcast. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns. Es gibt noch viel zu reden.